für deinen Dienst.
Können wir den Ständer noch wegnehmen? Ein junger Mann drängt seine Freundin zur Heirat. Sie fängt an zu zweifeln, aber das sind schon viele Vorbereitungen getroffen und die Weichen gestellt und sie sagt sich, na jetzt kann ich das nicht wieder alles abblasen und zieht die Eheschließung durch. Heute geht der Mann einer einfachen Arbeit nach, ohne sich besonders anzustrengen. Er gönnt sich aber gern was Gutes. Und so muss die Frau wahre Kunststücke vollbringen, dass die Familie zurechtkommt. Der Mann beteiligt sich kaum am Haushalt und an der Kindererziehung und sitzt also wie ein Parasit im Leben seiner Frau und braucht ihre Kraft auf. Und das christliche Eheversprechen ist seine Garantie, dass es auch bis ans Lebensende so weitergehen kann. Diese Geschichte hat sich nicht in unserer Gemeinde abgespielt, aber in einer Gemeinde, die sich von unserer nicht grundsätzlich unterscheidet. Eine andere Geschichte, ein Jugendzeltlager einer evangelischen Freikirche. Ein erwachsener Mitarbeiter kommt spät abends in die Zelte der Jungs unter irgendeinem Vorwand und dabei versucht er, den Jungen unter den Schlafanzug zu fassen und je nach Reaktion der Jungen hat er beim einen mehr, beim anderen weniger Erfolg. Der Mitarbeiter ist recht beliebt und so nehmen die Jungs die Vorfälle nicht allzu ernst. Stattdessen fragen die sich morgens, na, war die böse Hand wieder bei dir? Aber unter den Jungen war auch ein Sensibler, den diese Geschichte sehr verstört oder die ihm vielleicht sogar geschadet hat. Noch eine Situation, eine Mitarbeiterin in der Kinderarbeit verhält sich sehr herrschsüchtig. Wer etwas anders will als sie, wird schnell in einen zähen Machtkampf verwickelt, in zähe Diskussionen, wo andere auch abgewertet und verletzt werden. Und deswegen haben auch viele diese Kinderarbeit wieder verlassen, ihr Engagement dort eingestellt. Und diese herrschsüchtige Mitarbeiterin, die hat einen ganz guten Rückhalt in der Gemeindeleitung. Die kriegen gar nicht so viel mit, weil nach oben hin ist sie viel netter und kooperativer als nach unten. Und so läuft die Kinderarbeit eigentlich organisatorisch ganz gut. Aber Außenstehende haben das Gefühl, da liegt kein besonderer Segen auf dieser Arbeit. Als Psychotherapeut begleite ich immer wieder Menschen, die Böses in ihrem christlichen Umfeld erleben und mit Bösem konfrontiert sind. Und wie kann das überhaupt passieren? Warum gibt es denn Böses in unseren Gemeinden? Warum gibt es Böses in unseren Familien? Was ist denn da schiefgelaufen? Und Jesus hat diese Frage beantwortet, noch bevor sie irgendjemand stellen konnte. Und er hat uns auf die Konfrontation mit dem Bösen vorbereitet. Der Predigttext steht im Matthäusevangelium im 13. Kapitel, die Verse 24 bis 30. Und wer das in eine der ausliegenden Bibeln nachschlagen will, das steht dort auf der Seite 701. Das Gleichnis vom Unkraut im Weizenfeld. Jesus erzählte der Menge noch ein anderes Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Mann, der guten Samen auf seinen Acker säte. Eines Nachts, als alles schlief, kam sein Feind, säte Unkraut zwischen den Weizen und machte sich davon. Als dann die Saat aufging und Ehren ansetzte, kam auch das Unkraut zum Vorschein. Da gingen die Arbeiter zum Gutsherrn und fragten, Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher kommt jetzt dieses Unkraut? Ein Feind von mir hat das getan, gab er zur Antwort. Die Mitarbeiter fragten, möchtest du, dass wir hingehen und das Unkraut ausreißen und einsammeln? Nein, entgegnete der Gutsherr, ihr würdet mit dem Unkraut auch den Weizen ausreißen. Lasst beides miteinander wachsen, bis die Zeit der Ernte da ist. Dann werde ich zu den Erntearbeitern sagen, reißt zuerst das Unkraut aus, sammelt es ein und bündelt es, um es zu verbrennen. Und dann bringt den Weizen in die Scheune. Bei der Deutung von diesem Gleichnis sind wir auf der sicheren Seite, denn es gehört zu den Gleichnissen, die Jesus selbst seinen Jüngern ausgelegt hat. Der Mann, der den Weizen sät, ist der Menschensohn, also Jesus selbst. Und der Acker ist die Welt. Und Jesus geht durch die Welt und berührt mit seinem Leben Menschen und berührt andere mit seinem Wort. Wenn ihr eure Lebensrichtung ändert, dann lauft ihr in die offenen Arme Gottes. Und wenn ein Mensch diese Saat in sich aufnimmt und aufgehen lässt, dann verändert dies sein Fühlen, sein Denken, sein Wollen und sein Tun. Und diese Saat kann aus Menschen Kinder Gottes machen. Und entsprechend steht der Weizen für die Kinder Gottes. Der Feind, der sich auch heimlich ans Säen macht, ist der Satan, der Feind Gottes. Und auch er hat eine Saat, die Kraft in sich trägt. Und auch sie kann das Innere von Menschen erfassen und sie verwandeln und kann dann ihr Denken, Fühlen, Wollen, Tun verändern und auch ihr Handeln und kann sie zu Kindern des Bösen machen. Und in unserem Gleichnis steht das Unkraut für die Kinder des Bösen. Die Ernte bedeutet das Ende der Welt und die Erntearbeiter sind die Engel, die Jesus am Ende der Zeit schicken wird und sie werden Gut und Böse voneinander trennen. Jesus setzt mit diesem Gleichnis an ganz zentralen Glaubensfragen an. Und die erste Frage ist auch der erste Punkt: Wie kann Gott eine solche Kirche zulassen? Die Erwartungen an Jesus waren riesig. Seine außergewöhnliche Lehre hat die Menschen aufhorchen lassen. Und auch seine Wunder haben große Erwartungen geweckt. Und diese Erwartungen wird Jesus enttäuschen. Und darauf bereitet er seine Jünger vor. Der Weg Jesu führt erst ans Kreuz. Und dort wird er scheinbar vom Bösen überwältigt werden. Und anfangs kann nur der Glaube seinen Sieg über das Böse erkennen. Und genau so wird es anschließend auch seiner Kirche gehen. Ein kritischer Theologe hat mal geschrieben, Jesus hat das Reich Gottes verkündet und gekommen ist die Kirche. Und da klingt Enttäuschung an. Und das Gleichnis antwortet auf diese wichtige Frage, wie kann Gott eine solche Kirche zulassen? Eine Kirche, in der Kinder geschädigt werden, in der gelogen, betrogen und geheuchelt wird, in der sich Menschen aufführen wie die Axt im Walde und in der hässliche Machtkämpfe ausgetragen werden. Wie kann Gott eine solche Kirche zulassen? An dieser Stelle kann man auch seinen Glauben verlieren. Wenn es solche Dinge in der Gemeinde Jesu Christi gibt, dann kann doch der Glaube nicht wahr sein. Wenn ich solche Dinge erfahre, dann muss doch an der Botschaft irgendwas nicht stimmen. Aber Jesus hat uns nie eine heile Welt versprochen, auch nicht in der Gemeinde. Und er konfrontiert uns mit einer unangenehmen Tatsache. Es gibt das Böse mitten unter uns. Sei nicht naiv, du lebst noch nicht im Himmel. Und da, wo ich etwas aufbaue, da wird sich auch das Böse einschleichen und einnisten. Und im Moment steht die Welt noch unter der großen Geduld Gottes. Gott lässt die Sonne genauso über dem Unkraut aufgehen wie über dem Weizen. Er schenkt seinen Regen dem Unkraut genauso wie den Weizen. Aber eines Tages kommt die Stunde der Wahrheit. Und dann wird das Böse vom Guten getrennt. Und dann wird die gute Schöpfung Gottes vom Bösen gereinigt. Bis dahin haben wir aber ein Problem. Wir leben und wir arbeiten auf einem Feld, in dem Gut und Böse manchmal dicht beieinander stehen. Und für diese Situation gibt uns das Gleichnis Hilfestellungen. Der zweite Punkt: Wir können gute Menschen von Bösen nicht unterscheiden. Natürlich können wir unterscheiden, ob sich Menschen gut oder böse verhalten. Oft durchschauen wir, ob jemand lügt oder die Wahrheit sagt. Wir merken sehr wohl, ob jemand großzügig ist oder egoistisch handelt. Und wir können auch unterscheiden, ob jemand für eine gute Sache kämpft oder für sein eigenes Ansehen. Und darüber dürfen wir auch urteilen und einander, wenn nötig, korrigieren. Aber ob ein Mensch gut oder böse ist, das können wir nicht unterscheiden. Was ist es überhaupt, ein böser Mensch? Unser Gleichnis versteht unter einem bösen Menschen einen, in dem die Saat des Bösen aufgegangen ist. Und irgendwann stimmt er mit seinem Willen und mit seinem Wesen mit dem Bösen überein und tut's aus Überzeugung. Dann ist er ein Überzeugungstäter. Und für den guten Menschen gilt anders, worüber der Apostel Paulus geklagt hat: Nicht das Gute, das ich will, tue ich, sondern das Böse, das ich nicht will, tue ich. Zumindest manchmal. In der Tiefe meiner Person möchte ich mich nicht böse verhalten, ich sehne mich nach dem Guten. Und wenn ich mich doch zu was Schlechtem hinreißen lasse, dann überkommt mich das gewissermaßen von außen. Und es kann sein, dass ich mich mal zu scharfen Worten hinreißen lasse und Menschen entmutige, aber im Grunde will ich ein aufbauender Mensch sein. Denn die gute Saat Gottes ist in mir aufgegangen. Gott hat Liebe in mich gelegt und auch die Fähigkeit, mich liebevoll zu verhalten. Und dass ich als Christ immer noch zu schlechtem Verhalten fähig bin, das quält mich. Bei einem bösen Menschen ist es umgekehrt. Er tut das Gute nur, wenn er muss. Ein gewisses Maß an gutem Verhalten ist notwendig, weil sonst verliere ich das Vertrauen von Menschen und sonst verliere ich jeden Einfluss. Also ohne ein gewisses Maß an Anständigkeit kommt auch ein böser Mensch nicht durch. Aber sobald es die Situation zulässt, kommt dann das Böse zum Zug, der Ehrgeiz, die Selbstsucht, die Herrschsucht. Wenn einer kompetent ist, uns etwas über das Böse zu sagen, dann ist es Dietrich Bonhoeffer. Der evangelische Theologe hat sich ja dem Naziregime entgegengestellt und hat dadurch sein Leben verloren. Und in seiner Ethik schreibt er etwas sehr Tiefgründiges. Schlimmer als die böse Tat ist das böse Sein. Schlimmer ist es, wenn ein Lügner die Wahrheit sagt, als wenn ein Liebhaber der Wahrheit lügt. Schlimmer, wenn ein Menschenhasser Bruderliebe übt, als wenn ein Liebhaber der Menschen einmal von Hass überwältigt wird. Der Abfall wiegt unendlich schwerer als der Fall. Die glänzendsten Tugenden des Abgefallenen sind nachtschwarz gegen die dunkelsten Schwächen der Treuen. Wer also einen Menschen beurteilen will, der muss in sein Herz sehen. Und das können wir Menschen nicht. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz an, sagt Gott dem Propheten Samuel im Alten Testament. Und deshalb wäre es eine Anmaßung, wenn wir unsere Umwelt von bösen Menschen reinigen wollten, wenn wir eine heilige Inquisition ausrufen wollen und eigenmächtig Jagd auf das Böse machen. Das steht uns nicht zu. Vielleicht ist es für dich anstößig, dass in unserem Gleichnis Menschen in Gut und Böse eingeteilt werden. Ich habe gerade vor etwa 2 Wochen mit jemandem gesprochen, der hat gesagt, ich kriege da Probleme mit meinem Gottesbild. Das ist ein Entweder-Oder, schwarz oder weiß, ganz gut oder ganz schlecht, wie in einem Schwarz-Weiß-Denken. Da gibt es keine Abstufungen und keine Zwischentöne. Und ich denke, man kann dieses Gleichnis nur ertragen, wenn man es in die Gesamtbotschaft der Bibel einordnet. Ich denke da an die Fußball-WM zurück. ARD und ZDF haben da einen interessanten Service angeboten, den Second Screen, einen zweiten Bildschirm. Und gedacht war das so, dass man sich ganz normal auf dem Fernseher das Fußballspiel anguckt und verfolgt und auf dem Schoß aber noch sein Tablet oder sein Smartphone hat. Und mit einer speziellen App kann man dann noch andere Kameraperspektiven abrufen. Man sieht das Spiel so aus dieser Hauptperspektive und man kann bis zu 20 andere Perspektiven einnehmen, wo man eine kritische Situation nochmal unter einem anderen Blickwinkel sieht. Ob das den Spielgenuss erhöht, das ist wahrscheinlich Typsache, aber man hat nochmal ganz andere Blickwinkel zur Verfügung. Und mit dem zweiten Bildschirm sieht man eben die Dinge nochmal aus einer anderen Ecke. Und unser Gleichnis ist gewissermaßen so ein zweiter Bildschirm. Es zeigt eine ganz bestimmte Perspektive auf den Menschen. Aber auf dem Hauptbildschirm läuft nochmal eine ganz andere, wichtigere Geschichte. Und das ist die Geschichte von der rettenden Liebe Jesu. Die rettende Liebe Jesu erlöst jeden Menschen von dem Bösen und sie kann jeden Menschen verwandeln. Und diese Liebe hält jedem die Chance zur Umkehr offen, zur Not bis zum letzten Atemzug. Und Gottes Vergebung, die Jesus vermittelt, ist grenzenlos und es gibt nichts Böses, was einen von seiner Vergebung ausschließen könnte. Und das ist die Hauptperspektive der biblischen Botschaft. Und es gibt aber noch eine andere Perspektive, eine Nebenperspektive, die uns unser Gleichnis erschließt. Und dabei steht die Kamera ganz am Ende der Zeit und sie zoomt in einem gewaltigen Teleobjektiv hier in unsere Gegenwart hinein. Und von dieser Perspektive wird man einmal sagen können, zu einem bestimmten Zeitpunkt ist böse Saat im Herzen eines Menschen aufgegangen. Er hat sich mit seinem tiefsten Wesen mit dem Bösen verbunden und ist ein Diener des Bösen geworden und hat diesen Weg auch durchgezogen. Und daher hat es einen Sinn, dass Jesus auch uns diese Perspektive auch in dem Gleichnis zeigt. Und wir brauchen sie, wenn es um diese Frage geht, wie kann Gott eine solche Kirche zulassen? Und wir brauchen uns manchmal, um uns gegen das Böse zu wappnen. Aber in anderen Situationen ist die andere Perspektive nützlicher. Es wäre ja furchtbar, wenn wir uns jetzt hier umgucken würden, durch die Reihen schauen, überlegen, ja, wer ist das Unkraut, wer das Weizen? Du bist so anders als ich, du musst Unkraut sein. Hier nehmen wir die Hauptperspektive ein, dass jeder hier unter der Liebe und Vergebung Gottes steht und dass jeder jederzeit diesen Schritt zum Guten machen kann, und sich von Jesus vom Bösen erlösen lassen kann. Ein dritter Punkt: Wir sollen das Böse in unserer Mitte ertragen. Natürlich dürfen wir dem bösen Verhalten eine Grenze setzen, wo es in unserer Macht liegt. Aber manchmal geht das nicht. Da nimmt vielleicht der Leiter eines Dienstes eine Machtposition ein, und er schafft sogar zu bestimmen, was dort als gut und was als böse angesehen wird. Und hier liegt es unter Umständen nicht mehr in meiner Macht, dem Bösen eine Grenze zu setzen. Außerdem kann sich das Böse auch verstecken. Es kommt zwar immer wieder zu unguten Situationen, die sehr viel Kraft kosten, die Menschen verletzen und blockieren, aber irgendwie lässt sich das Ungute daran nicht greifen und zur Verantwortung ziehen. Und das kann auch so eine Situation sein, wo man dem Bösen keine Grenze setzen kann und wo uns Jesus mit diesem Gleichnis anspricht. Wir sollen das Böse auch in unserer Mitte ertragen. Gottes Güte und Geduld gegenüber dem Bösen ist ein Geheimnis, das wir respektieren müssen. Außerdem gibt es immer die Möglichkeit, dass sich ein Mensch auch ändert und auch darin liegt ein Grund, das Böse zu ertragen. Der Kirchenvater Augustinus hat in einer Auslegung zu diesem Gleichnis geschrieben: Es gibt viele, die vor Ort Unkraut sind und dann guter Weizen werden. Wenn die sie böse sind, nicht ungeduldig ertragen würden, so würden sie nicht zu einem lobenswerten Wandel gelangen. Wenn sie, die sie böse sind, nicht geduldig ertragen würden, so würden sie nicht zu einem lobenswerten Wandel gelangen. Wer sowas mal miterlebt, der staunt. Ich finde, es gibt kaum einen größeren Beweis für die Kraft Gottes als den, wenn sich Menschen radikal verändern, wenn sie sich von ihrer Wurzel her verändern. Manchmal ändern sich Menschen allerdings auch nicht und dann erfahre ich, jemand verletzt oder schädigt mich und er kommt einfach so davon. Wird dann Gott wirklich einmal für Gerechtigkeit sorgen? Ja, sagt Jesus in unserem Gleichnis, es mag eine lange Zeit geben, in dem Böses seinen Raum hat, aber am Ende wird es ein gerechtes Urteil geben. Vielleicht seid ihr wie ich an diesem Punkt ein bisschen zwiespältig. Ein Teil von mir sehnt sich nach einem guten, gerechten Gericht und ein anderer Teil hat Angst davor. Was ist, wenn es die Falschen trifft? Zum Beispiel Menschen, die ich liebe, deren Leben ich schätze und die doch irgendwie nicht ins fromme Raster passen, werden die denn am Ende aussortiert? Aber auch unsere Angst vor einem willkürlichen Gericht nimmt unser Gleichnis auf. Letztlich ist es ja unsere Angst, dass Gott genauso blind und willkürlich und unbarmherzig urteilt, wie wir Menschen das manchmal tun. Und deshalb ruft der Gutsherr im Gleichnis auch seine Arbeiter zurück. Wenn Menschen dieses Richteramt in die Hand nehmen würden, dann müsste man sich wirklich vor dem Ergebnis fürchten. Aber für diese Aufgabe schickt Jesus am Ende der Zeit Engel, wie er das später in der Erklärung dieses Gleichnisses sagt, also Wesen, die ganz aus der Liebe, ganz aus der Gerechtigkeit Gottes leben und wirklich für ein gerechtes Urteil sorgen. Und ich bin überzeugt, dass Gottes Gerechtigkeit am Ende mein kleines Gerechtigkeitsgefühl als Mensch aufnehmen wird. Und ich denke, Mensch, das ist wirklich gerecht. Aber es reicht noch so viel weiter, so viel tiefer, ist so viel weiser, als ich das mit meinem begrenzten Gerechtigkeitsempfinden mir ausmalen konnte. Abschließend möchte ich noch ein paar seelsorgerliche Leitlinien geben, wie wir mit dem Bösen umgehen können. Und da habe ich die Unterpunkte auch auf einer Folie. Erstens, setze dem Bösen eine Grenze. Jeder hat eine gewisse Macht und es hat eine Wirkung, wenn ich ungute Dinge benenne. Ich fühle mich damit nicht wohl. Ich finde das nicht richtig. Ich finde, da hat dein Verhalten einen Preis, den ein anderer zahlen muss. Und das wirkt, wenn Dinge benannt und angesprochen werden. Und jeder Leiter hat einen Einfluss, dem ihm sein Amt gibt. Er kann und darf Grenzen setzen, wenn etwas nicht gut läuft. Und manchmal braucht es auch Konsequenzen. Du darfst hier nur mitmachen, wenn. Du kannst hier nur dabei sein, wenn. Als Student war ich in einer christlichen Studentengruppe und ich war eine Weile im Hauskreis mit einer sehr streitsüchtigen Frau. Es brauchte nur jemand ein Reizwort sagen und schon war eine aggressive Diskussion im Gange, manchmal dreimal, viermal in einem Abend und man konnte überhaupt keinen vernünftigen Hauskreis führen. Und als Verantwortliche haben wir überlegt, ja, was machen wir denn? Und irgendwann sind wir auf diese streitsüchtige Studentin zugegangen und haben gesagt, wir würden dir gerne was anderes anbieten als den Hauskreis. Das sind zwei Frauen aus unserer Gruppe, die würden sich 14-tägig mit dir treffen, auch zum Bibellesen, zum Austausch und zum Gebet. Und das wäre in unseren Augen eine gute Möglichkeit für sich. Ich fand das ein ganz nettes, faires Angebot. Waren zwei sehr nette Frauen, die wir da ausgesucht haben. Die Studentin hat darauf... leidensfähige. Und die Studentin hat daraufhin aber wütend und beleidigt die Gruppe verlassen, hat sich danach irgendeiner anderen Studentengruppe, es gibt ja viele hier in Heidelberg, angeschlossen und man kann sich ausmalen, wie das dann weiterging. Setze dem Bösen eine Grenze. Der zweite Punkt ist, führe keinen Kampf gegen das Böse. Das Böse ist ansteckend. Wer gegen das Böse in den Krieg zieht, wird irgendwann selbst böse werden. Und deshalb, wenn ein böser Mensch Macht hat, dann lass lieber los, bringe dich zur Not in Sicherheit und ziehe andere aus dem Kampffeld, wenn nötig. Das Fliehen ist eine christliche Disziplin. Das Neue Testament ist voller Geschichten über die Flucht. Josef und Maria fliehen nach Ägypten. Paulus flieht aus Damaskus. Petrus flieht aus dem Gefängnis in Jerusalem. Der Gott des Neuen Testaments ist also auch ein Fluchthelfer. Und manchmal muss man das in Anspruch nehmen. Dritter Punkt, lass dich nicht emotional binden. Wenn dich jemand verletzt oder dir einen Schaden zufügt, dann entsteht eine negative emotionale Bindung. Und es braucht zwei Dinge, um diese Bindung aufzulösen. Die eine ist Loslassen, die andere ist Vergebung. Loslassen bedeutet, ich kämpfe nicht mehr darum, etwas zu bekommen, was der andere mir nicht gibt, auch wenn es mir vielleicht zusteht. Und ich kämpfe nicht mehr darum, etwas zu stoppen, was nicht zu stoppen ist, sondern ich suche ein wenig Abstand und ertrage die Situation. Und das zweite Mittel ist die Vergebung. Ich hätte ja ein Recht auf Wiedergutmachung und ich hätte ein Recht, dass der, der was Ungutes getan hat, auch zur Rechenschaft gezogen wird. Und Vergebung bedeutet, diese offene Rechnung zu zerreißen. Ich verzichte auf Wiedergutmachung, ich verzichte auch darauf, dass der andere bestraft wird. Und so komme ich aber auch aus dieser Bindung raus. Und stattdessen kann ich auf Gott schauen, dem die Kontrolle über mein Leben nie entgleitet. Und was Gott mir in meinem Leben schenken will, das wird auch der böseste Mensch nicht rauben können. Ich weiß natürlich, dass es in der Praxis nicht sehr einfach ist, aber es lohnt sich, hier ausdauernd zu sein. Gib nicht auf, bevor du dich von einer emotionalen Bindung an einen bösen Menschen befreit hast. Vierter Punkt, setze dich nie alleine dem Bösen aus. Alleine bin ich viel zu ungeschützt für die Konfrontation mit dem Bösen. Das Bösen vernebelt die Sinne. Irgendwann traue ich meiner eigenen Wahrnehmung nicht mehr und ich brauche dann andere, die mir helfen, klar zu sehen. Und das Böse zieht einen von den eigenen Zielen und Überzeugungen weg und ich brauche dann andere, die mir helfen, wieder auf Kurs zu kommen. Und manchmal trifft mich das Böse genau dort, wo ich meine Schwachstellen habe und dann braucht es andere, die sich schützend vor mich stellen können. Und ich darf auch mal sagen, diese Situation, dieser Mensch überfordert mich, ich brauche jetzt jemand anderen, der für mich eintritt. Und diese vier Punkte helfen, sich vor dem Bösen zu schützen und dann kann man auch, wenn es denn sein muss, einmal Böses ertragen. Ich selbst habe davon sehr profitiert. Ich komme aus einer Familie, die nicht ganz einfach war und so habe ich als junger Erwachsener doch einige Macken und Kanten mitgenommen aus meiner Geschichte und in diesem Zustand bin ich in eine christliche Studentengruppe geraten. Und ich bin dort durch viele Fettnäpfchen getappt. Ich glaube, ich habe die Menschen dort ganz schön strapaziert. Und heute denke ich, was für eine Geduld die Menschen damals mit mir hatten. Was für eine Toleranz für meinen persönlichen Wildwuchs. Mir ist da so viel Liebe und Annahme begegnet. Und das hat mir geholfen, mich für den Glauben zu öffnen und auch Korrektur anzunehmen dort. Und für mich kann ich sagen, ich bin als Unkraut in die Gruppe gekommen und bin als Weizen wieder rausgekommen. Natürlich habe ich heute auch noch einige Macken, aber es ist was in mir anders geworden und das merken auch andere in meinem Umfeld. Und deshalb lehrt mich meine eigene Geschichte, es lohnt sich, das Unkraut zu ertragen.